ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
So, hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. An diesem, naja, so früh ist der Morgen jetzt auch wieder nicht. Das kann man nicht sagen.
Das stimmt.
So, wir sprechen mit Martin Becker über sein aktuelles Buch Die Arbeiter. Und es ist ein Buch, mit dem sich, glaube ich, viele identifizieren können. Ein Buch über die klassische Arbeiterfamilie. Und ich sag mal so, selbst wenn Sie nicht unbedingt in der klassischen Arbeiterfamilie aufgewachsen sind, so werden doch immer wieder auch Dinge behandelt, die einfach auch sehr spezifisch für verschiedene Generationen sind. Die Nachkriegsgeneration zum Beispiel, die Art und Weise, wie sie auch mit Erlebten umgeht. Bevor wir aber gleich einsteigen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz den Autoren einmal kurz vorstellen. Ich sag mal so, Sie werden ihn während des Gesprächs definitiv noch ein bisschen besser kennenlernen, denn das Buch ist quasi ja auch er. Aber damit Sie schon mal ein paar Eckdaten haben, Martin Becker ist Journalist beim Radio, Schriftsteller und Hörbuchautor. Er arbeitet vorrangig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, WDR, Deutschlandfunk, macht ganz viel, auch Podcasts und wird für seine Arbeit noch immer wieder ausgezeichnet. Er lebt in Köln und in Halle an der Saale und Arbeiter ist bereits sein 8. Buch, ein Roman und dennoch seine Geschichte, eine Geschichte ja auch über deine Familie. Martin, im Buch heißt es direkt im Klappentext, es ist ein Buch, eine Liebeserklärung an ein aussterbendes Milieu, dessen Kinder vom großen Los träumen, aber auch mit dem Trostpreis zufrieden sind. Jetzt ist meine Frage, hast du den Trostpreis abbekommen? Denn ich sag mal so, du bist ja eigentlich schon ziemlich erfolgreich mit dem, was du machst.
Absolut, absolut. Vielleicht habe ich sogar noch was Besseres als Hauptpreis oder Trostpreis. Ich habe irgendwie so dieses freie Auswahl losgezogen. Also ich darf vielleicht immer in der mittleren Reihe mir immer wieder was Neues aussuchen und das ist völlig in Ordnung. Also ich habe schon sozusagen es über das Trostpreisniveau hinaus geschafft und das ist natürlich super.
Das ist wohl wahr. Es ist ja ein Buch, das, und wir werden es alle gemeinsam so ein bisschen mehr und mehr kennenlernen jetzt im Laufe des Gesprächs, das schon sehr deutlich biografisch ist und trotzdem steht aber Roman drauf. Wieso ist das so?
Also ich wusste, ich habe mich mit der Familiengeschichte schon in ein paar Büchern beschäftigt und ich wusste, ich muss es nochmal tun. Vielleicht auf eine radikalere Weise in jeder Hinsicht. Radikal heißt, der Ort ist diesmal klar benannt, es ist Plettenberg. Die Familie ist ganz klar meine Familie. Und umso wichtiger war dann aber, eine gewisse Distanzierung zu schaffen auf eine Art, das heißt, ganz klar zu zeigen, es ist biografisch, es ist die Geschichte meiner Familie, aber es ist ein literarisches Buch. Das heißt, sehr, sehr viele Dinge sind deckungsgleich mit mir, aber eben nicht alle. Das heißt, an entscheidender Stelle konnte ich mir dann die Freiheit nehmen zu sagen, ich fiktionalisiere was oder ich denke Sachen vielleicht anders. Ich mache das Ganze sozusagen zum Roman. Die echte biografische Geschichte mache ich zum Roman und deswegen musste Roman draufstehen sogar.
Aber wieso war dir das so wichtig? Also ich glaube, in so einem Prozess kommt ja auch ganz viel eigene Verarbeitung nochmal hoch. Man setzt sich ja so intensiv mit der eigenen Thematik und Familie auseinander, ja auch mit schmerzhaften Themen, die auch sehr im Buch immer wieder deutlich werden. Das ist ja schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe da nochmal rein und sich dann so zu abstrahieren und Roman drauf zu schreiben. Wieso war der Schritt so wichtig für dich?
Also dieser Schritt war auch deswegen so wichtig für mich, weil ich habe überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, wie kann ich diese Working-Class-Geschichte nochmal auf eine andere Art erzählen. Und es gibt einen Aspekt in meiner Biografie, das ist so ein weißer Fleck oder eine dunkle Stelle sozusagen in der ganzen Familiengeschichte gewesen. Meine Eltern sind nicht mehr im Leben, eine Schwester ist schon nicht mehr im Leben und ich hatte noch eine weitere Schwester und die ist kurz nach der Geburt gestorben. Ute hieß die. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre das eigentlich in diesem Roman, sich genau damit auseinanderzusetzen und im entscheidenden Moment zu sagen, weil ich bin der Erzähler, ich habe die Macht, im entscheidenden Moment zu sagen, nein, dieses Kind stirbt nicht nach der Geburt, sondern sie lebt. Und das Buch spinnt sozusagen diese Idee fort. Was wäre eigentlich gewesen, wenn diese Schwester, die ich nie hatte, doch da gewesen wäre? Diese 3 Jahre ältere Schwester, zu der man aufblickt, diese ältere Schwester, die sagt, ich lasse mir das nicht gefallen von diesen manchmal durchaus brachial agierenden Eltern, ich breche aus, ich gehe weg. Und wie wäre das, wenn der Protagonist des Romans diese Schwester nach 20 Jahren wieder sieht? Und damit war klar, das macht mir beim Schreiben Spaß, weil es nicht bloße Reproduktion der Familiengeschichte ist. Ich bin im Roman, ich bin im Fiktiven und ich kann einfach mal gucken, wie wäre das denn gewesen?
Hat es dir auch so ein bisschen geholfen, die eigene Familiengeschichte dadurch auch anders einordnen zu können?
Es hat, glaube ich, beim Einordnen geholfen und es hat geholfen, um auch nochmal zu sagen, jetzt ist das Thema durch, weil das Thema war irgendwie immer noch nicht erledigt für mich. Und jetzt kann ich wirklich sagen, es ist wirklich eine Liebeserklärung. Ich habe wirklich alles getan, was ich tun kann, schreibend, um mich dieser Geschichte, dieser Familie, dieser sehr, sehr besonderen Geschichte, dieses Milieus, was es eben nicht mehr gibt, zu widmen. Und jetzt kann ich sagen, mal gucken, was jetzt kommt.
In dieser Arbeiterfamilie wird auch ganz viel auch Essen thematisiert. Mhm. Oftmals ist es ja so in der Literatur, wenn Familien zusammenkommen, dann hat Essen so eine ganz große Bedeutung. Da wird viel Liebe reingesteckt und Arbeit, es wird zelebriert. In dieser Familie ist es aber so, es gibt viel fettiges Essen, viel Wurst, viel Fleisch und es gibt extrem viel Alkohol dazu. Es kann gut sein, dass beim Kochen auch schon mal eine halbe Flasche Schnaps irgendwie weggekippt wird. Also von mit Genuss hat das in der Beschreibung für mich als Leserin nicht so viel zu tun gehabt. Welche Bedeutung hatte daher Essen für dich und für euch auch als Familie?
Meine Eltern kommen direkt, also aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Mein Vater war Jahrgang 1940, meine Mutter war Jahrgang 1946. Das heißt, die sind in einem Ruhrgebiet aufgewachsen, wo es einfach wenig gab. Das heißt, was war für uns der Ausdruck von Luxus und Reichtum und Übermaß? Das war natürlich, der Tisch musste voll sein. Es musste nicht das eine Hähnchen geben, es mussten mindestens zwei sein und am besten noch zwei Gänsekeulen dazu. Ja, das war für meinen Vater bis zum Ende des Lebens ganz, ganz wichtig, dass es halt Essen. Und qualitativ war das Ganze dann vielleicht nicht so bedeutsam, dass es halt Essen quantitativ im Überfluss geben muss. Und das war sozusagen der Ausdruck von Luxus. Also wir müssen nie hungern. Also es ist immer genug zu essen für alle da. Und zwar so viel, dass dann sogar am Wochenende mein Vater manchmal Portionen vergrillt hat, die vielleicht für eine 10-köpfige Gruppe gereicht hätten, anstatt für die damals dann nur noch 4-köpfige Familie. Aber so war er halt und so waren sie halt. Und dieses Verhältnis hat sich so ein bisschen dann natürlich auch übertragen, bis ich dann irgendwann gelernt habe, es gibt auch eine qualitative Kategorie beim Essen.
Hast du das damals schon so verstanden? War das für dich auch klar, dass das Luxus ist?
Also was ich verstanden habe, und dann landen wir eigentlich wieder bei der Ausgangsfrage von den Trostpreisen, was ich verstanden habe, ist, dass es uns gut geht, dass meine Eltern sich hochgearbeitet haben zu diesem Reihenhäuschen, was sie bis zum Ende ihres Lebens nie ganz bezahlt haben, aber dass das halt echt was war, wofür sie hart malucht und geschuftet haben, damit wir es besser haben als sie. Dass wir dann sozusagen in dieser westdeutschen Kleinstadthierarchie immer noch ziemlich weit unten standen, ist eigentlich egal. Also ich habe einfach nur verstanden, es geht uns gut und dieses Mittelreihenhaus ist doch eigentlich wie ein Palast.
Es ist ja auch ein Buch, was sich viel mit dem Tod auseinandersetzt, unweigerlich. Dein Vater ist mit 68 gestorben, 2008, Mutter mit 73 und die Schwester dann 3 Jahre danach mit 52. Bevor wir da gleich über eine Sache, die mich beschäftigt, in dem Zusammenhang sprechen, würdest du eine Stelle mal dazu lesen und das Ganze ein bisschen einordnen, dass wir einen Eindruck bekommen, wie du mit dem Tod umgehst in dem Buch.
Sehr, sehr gerne. Das ist jetzt ein ganz kurzer Auszug, wo, glaube ich, auch schon klar wird, was mit Biografie und Roman gemeint ist. Ein Kleinstadtfriedhof. Die Stadt heißt Plettenberg, es nieselt und wir beerdigen meine Schwester. Bestatter und Pfarrer sind faktenorientiert vorgegangen. Der Vater, geboren 1940, gestorben 2008, Bronchialkarzinom, auf Wunsch der Ehefrau erdbestattet. Die Mutter, geboren 1946, gestorben 2019, multiples Krankheitsbild, eingeäschert. Die Schwester, geboren 1970, gestorben 2022, Herzversagen, eingeäschert. Die Preise haben sich mit den Jahren erhöht, die Grundkomponenten bleiben unverändert. Es braucht für eine gescheite Kleinstadtbeerdigung laut Kostenvoranschlag ein Kiefernvollholzsarg mit Innenausstattung, einmal Einsagen mit 2 Mann, ein Sterbegewand aus Baumwolle, einmal Ausgestaltung und Betreuung der Trauerfeier, ein Transport zum Krematorium, eine Erledigung sämtlicher Formalitäten, einmal Auslage für Todesbescheinigungen, eine Sterbeurkunde, eine Organistin, ein Blumengesteck, eine Feuerbestattung und eine Zeitungsanzeige. Mein Bruder Christoph unterdrückt ein Lachen, als wir an der Spitze des Trauerzugs auf dem geschotterten Weg von der Kapelle zum offenen Grab laufen. Auch ich muss lächeln. Mein ewiges Stolpern ist Familienfolklore. die billigen weißen Baumwollhandschuhe durchgeschwitzt, die Griffe der Urnentrage rutschig, die schwarzen Schuhe mit Würde straucheln, nur keine falsche Bewegung. Natürlich ist ein Schauer aufgezogen, wie könnte es anders sein? Wir kämpfen mit dem Weg und mit der schwankenden Urne und gegen Regen und Lachanfälle, Christoph und ich. Zum Glück ist der Friedhof überschaubar, zum Glück ist das Grab nicht weit entfernt. Ist dir die Schieflage nicht aufgefallen, fragt mich Christoph später beim Kaffeetrinken. Unsere Schwester Lisbeth wäre uns in ihrer Urne fast umgekippt. Hat mir schon vorgestellt, wie wir sie irgendwie wieder aufglauben müssen. Es ist immer so schön hier, selbst jetzt.
Also ich muss sagen, mich hat diese Stelle irgendwie echt bewegt. Ein paar Gründe, ich fand ein paar Sätze so ganz besonders, dieses in Würde straucheln hat mich zum Beispiel irgendwie sehr berührt und gleichzeitig fand mich das so bewegt, wie man so nüchtern über eine Sache schreiben kann und gleichzeitig aber doch irgendwie so einen Humor mit reinbringt. Und dann habe ich mich ein paar Dinge gefragt. Eine Sache, die ich mich dazu gefragt habe, ist, geht man mit dem Tod anders um, wenn man ihn öfter erlebt hat? Weil es war ja in relativ kurzer Zeit dann auch alles.
Ich glaube ja. Ich glaube, der Schrecken sitzt einem trotzdem immer in den Gliedern. Also das war in allen drei Fällen so. Und vielleicht wird es ein etwas geübterer Umgang. Also ich meine, dieser Kleinstadtbestatter gratuliert mir mittlerweile zum Geburtstag. Ich meine, da treffen wir auch auf diesen Humor schon wieder, ne? Ja, natürlich. Also, oder sagt dann halt so bei diesem Erstgespräch, als meine Schwester dann gestorben war, ihr habt aber verdammt nochmal ein Pech. Naja, ich zeige euch mal, wir haben ein paar ganz schöne neue Sachen. Also, das ist halt, glaube ich, so in dieser Familie, wo der Tod tatsächlich relativ früh gekommen ist, in dieser Kleinstadt, es gibt einen anderen Umgang, es gibt einen gewissen Humor, den meine Eltern aber auch schon zu Lebzeiten hatten. Und das ist manchmal vielleicht auch einfach die einzige Rettung. Es gibt diesen Satz von Samuel Beckett, bis zum Äußersten gehen, damit Lachen entstehen. Und ich glaube, das gilt für diese Familienkonstellation, aber auch für dieses Buch natürlich schon so ein bisschen.
Hast du beim Schreiben auch den Tod in deiner Familie nochmal anders verarbeitet?
Ich würde sagen schon. Also ich habe halt durch diese Unterlagen nochmal geschaut und zum Beispiel auf diese Stelle das einfach mal ganz genau aufzuzählen, was gehört zu dieser Beerdigung. Da kam ich drauf, als ich nochmal geguckt habe, was habe ich eigentlich alles, und dann entdeckte ich halt, weil mich das interessierte, ich glaube, es gibt diese Phasen, wenn jemand gestorben ist, nachdem meine Mutter gestorben war, war ich felsenfest entschlossen, das Krankenhaus zu verklagen. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ich habe auch nie diesen Brief geschrieben, aber dann schickte mir der Bestatter zum Beispiel den vertraulichen Teil des Totenscheins. Und das kannte ich noch gar nicht, wo dann genau aufgeführt ist, wann, wie, wo aufgefunden und so weiter. Und da kam ich drauf. Man muss eigentlich anhand dieser Fakten das Ganze mal beschreiben und dann nimmt es dem Ganzen auch den Schrecken. Und was dieses Detail, diese Szene angeht, in dem Buch ist einiges erfunden. Es ist halt ein Roman, aber eins ist nicht erfunden. Nämlich, dass mein Bruder und ich tatsächlich mit der Urne meiner Schwester mit diesen weißen, schwitzigen Handschuhen über den Friedhof liefen und mir die Urne wirklich beinahe runtergefallen wäre. Also das ist tatsächlich eine authentische Geschichte und wir müssen heute noch drüber lachen, wenn wir drüber sprechen.
Das ist schön, wenn man es schafft, so einen Umgang zu finden, dass es immer wieder in so schmerzhaften Prozessen auch Stellen gibt, an denen man irgendwie noch einen Humor findet oder etwas auf eine andere Art und Weise Verbindendes. Mal abgesehen von Trauer ist es ja auch grundsätzlich, und da möchte ich auch nochmal diesen Klappentext zitieren, eine Geschichte über eine Herkunft aus einfachen Verhältnissen fern aller Romantik und Verklärung. Und obwohl da auch dieser Humor mitschwingt, ist es ja auch so, das liest sich zumindest so, als ob deine Eltern sich nicht wirklich mit ihren Gefühlen auseinandergesetzt haben, was ja auch sehr typisch ist für die Generation, die das Erlebte eher wahrscheinlich auch verdrängt. Welche Rolle haben Gefühle oder auch eben das Zulassen von Gefühlen in deiner Familie gespielt?
Tja, also mein Vater war extrem schweigsam, ganz im Gegensatz zu mir. Da wurde nicht über Gefühle geredet, kaum. Und bei meiner Mutter äußerte sich das anders. Die hatte ja dann immer diese komischen asthmatischen Beschwerden, die dann aber plötzlich wieder weg waren. Also da suchte sich das eher so psychosomatische Wege. Also es wurde mit meiner Mutter schon über Gefühle geredet, aber wenig, wenig und nie über das Wesentliche. Also das Wesentliche blieb, glaube ich, schon unsichtbar. Und es war auch wenig Raum dafür, wenig Zeit dafür, wenig Platz dafür. Als meine Eltern jung waren, sowieso nicht. Und als dann die Kinder da waren mit 4 Kindern, auch letztlich wieder nicht. Und das musste ich dann erst lernen eigentlich im Anschluss daran.
Wie hast du das gemacht und wie blickst du dann eben da heute drauf? Also ich finde es schon erstaunlich. Ist ja oft so, dass in Familie nicht wirklich gesprochen wird, aber man trägt das Päckchen ja dann weiter, bis man selbst so weit ist, zu sagen, ich gehe das jetzt mal an.
Tja, also im Grunde durch Learning by Doing, indem ich eine eigene Familie habe jetzt. Also meine Partnerin und ich haben jetzt 2 Kinder und da habe ich halt auch festgestellt, man kommt nicht aus seiner Haut, man kommt nicht aus dem, was man ist. Es gibt ein Zitat am Anfang des Buches von einer niederländischen Band. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich immer einmal. Und dieses Gefühl habe ich auch, weil meine Partnerin und ich, wir wollen natürlich alles anders machen und nicht so autoritär sein und so weiter. Wir wollen uns besser ernähren. Wir wollen all das nicht vermitteln, was wir zu Hause gelernt haben. Sie kommt auch aus einer ziemlichen Working-Class-Familie. Und dann erwischen wir uns halt doch dabei, wie wir manchmal Rubbellose kaufen und davon träumen, jetzt 100.000 Euro zu gewinnen oder halt die Nutella-Gläser auskratzen und unser Sohn natürlich auch sein Nutella-Toastbrot zum Morgen, zum Frühstück isst. Also wir wiederholen schon manche von den Dingen, die wir kennen, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm.
Du hast es gerade vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt mal bei dem Thema kurz noch bleiben, Gefühle. In dem Buch wird auch die Annäherung zu der Schwester Uta dann beschrieben, ne? Also die dann eben im Unterschied zum echten im Buch lebt und die du dann nach 20 Jahren da triffst. Und irgendwie wird dieser Kontakt wieder hergestellt und man merkt, das ist so eine Annäherung, die ist so irgendwie roh, die ist aber auch irgendwie verletzlich und sie hat eben im Gegensatz zu den anderen Familienkonstellationen und Gefügen viel Gefühl mit drin und viel Emotion, die immer wieder so ein bisschen auch durchblitzt. Deswegen, welche Rolle spielt diese Begegnung mit Uta auch, also für den Roman, aber auch vor allen Dingen eben für dich persönlich?
Die spielt tatsächlich eine große Rolle. Das war für mich ja auch ein literarisches Experiment, tatsächlich zu sagen, wie wäre das denn eigentlich, also fast schon auf eine gruselige Weise, auch in der Recherche, wie wäre das denn eigentlich, wenn es diese große Schwester gegeben hätte? Und im Roman ist sie ja nach Ostende gezogen, an die belgische Küste. Und ich habe diese Reise tatsächlich gemacht. Und zwar wirklich, es kommt 3-mal im Buch vor und ich war 3-mal dort und habe das quasi wirklich durchgespielt. Ich habe mir vorgestellt, jetzt treffen wir uns in De Rote Post, in diesem Restaurant, und jetzt essen wir dort und dann gehen wir in Richtung Middelkerke an der Küste entlang. Ich habe das sozusagen wirklich so, Method Acting wird man dazu vielleicht sagen, ne? Ich habe das wirklich durchgespielt und mir vorgestellt, wie wäre das mit dieser großen Schwester hier zu sein. Und ich glaube, dadurch kommt auch so ein bisschen diese Emotionalität. Und, das ist der andere Punkt, weil es natürlich immer diese Projektionsfigur war, wie wäre das eigentlich gewesen, die Dinge mal beim Namen zu nennen? Wie wäre das eigentlich gewesen, wenn es jemanden gegeben hätte, der dem Vater gesagt hätte, ich lass mich von dir nicht so anflaumen? Wie wäre das, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, du verklärst und romantisierst das alles, aber Papa konnte auch ein ganz schöner Rassist sein? Und das war ja sozusagen dieses Spiel, dieses literarische Spiel auch. Es gibt diese große Schwester und die redet einfach mal Klartext, während der kleine, bücherschreibende Bruder irgendwie immer von einer gewissen Arbeiterromantik spricht.
Konntest du, du hast ja noch einen Bruder, ne?
Ich habe 2 Brüder sogar.
Konntest du dadurch und durch diesen Prozess, den du durchgegangen bist mit der fiktiven Schwester, das Thema dann auch im Echten nochmal anders angehen und vielleicht sogar auflösen?
Auf eine gewisse Art ja. Also ich sehe meine Brüder, ich sehe meine Geschwister tatsächlich nochmal anders als vor dem Schreiben. Also ich bin überhaupt kein Anhänger von Schreiben als Therapie. Überhaupt nicht. Ne? Also es ist ein literarisches Buch, es steht Roman drauf. Aber deswegen kann ja trotzdem etwas eine Erkenntniswirkung oder eine therapeutische Wirkung haben. Und das war da auf jeden Fall so. Also nach dem Ende des Buchs hatte ich echt das Gefühl, gut, das war auch der Nebeneffekt des Schreibens war, dass es auch persönlich gut getan hat.
Das ist der klassische Arbeiterfamilienroman, ja, und dennoch ist es ja eine so persönliche Reise, dass ich mich gefragt habe, hat sich vielleicht dadurch auch dein Blick auf Familie verändert durch dieses intensive Abhandeln. Ne? Das eine ist es so darzustellen, zu sagen, wir haben nur gemalucht und irgendwie, das war unser Leben. Aber du blickst ja jetzt mit einer, also das merkt man ja auch durch eben die Begegnung mit Uta beispielsweise, vielleicht mit einer anderen Emotionalität nochmal drauf.
Also mit einer anderen Emotionalität, also wenn sich mein Blick auf Familie verändert hat und das wäre sozusagen auch das Allgemeine, was weggeht von der originären Biografie. Ich habe einfach einen unglaublichen Respekt bekommen auf eine ganz andere Art vor dieser Elterngeneration. Und ich glaube, das ist auch das, wo irgendwie Ost und West überhaupt nicht getrennt ist. Also mein Papa war Bergmann. Das Mansfelder Land ist ganz nah an Halle dran. Also alle Leute wissen, wie das war. Alle Leute wissen, wie diese Maloche war. Alle Leute wissen, wie es war, in diesen Zuständen dann irgendwie eine Familie mit 4 Kindern zu haben Und von diesen vier Kindern werden doch nicht mal alle kriminell. Also ich meine, das ist schon, ne? Also so diese Leistung zu sagen, krass, ey, die haben vier Kinder gehabt, die haben es geschafft, die alle groß zu kriegen. Und da hat sich der Blick auf Familie vielleicht verändert, dass ich einfach wirklich so einen inneren Respekt nochmal vor Elternschaft habe und vor Familie haben. Und dass ich natürlich hoffe, dass es bei mir mit meinen beiden Söhnen genauso laufen wird und auch niemand von beiden kriminell wird.
Das ist gerade schon gesagt, du bist ja selbst auch Vater geworden, ganz frisch jetzt auch zum zweiten Mal. Mhm. Hat sich durch das Selbstvatersein auch nochmal was getan, was das Verhältnis auch Vater und Sohn, also du als Sohn, beschreibt? Denn es gibt zum Beispiel auch in dem Zusammenhang eine Stelle im Buch, da schreibst du, ich wollte niemals so sein wie er, ich war wie er.
Ja. Ja, natürlich. Also mein Vater war ein Choleriker. Und das kann ich auch sein. Das glaubt man immer gar nicht, weil ich so ein wahnsinnig höflicher, freundlicher und so weiter. Aber es gibt diese Seite. Und ich glaube, der eigene Sohn, also zum Beispiel mein erster Sohn, der Rudi, wir spiegeln uns ganz schön ineinander. Er wiederum ist wie ich, also er kann auch ganz schön wütend werden. Und wenn beide hochfahren und wütend werden, dann geht's halt schon mal zur Sache. Und dann zu sagen, das will ich nicht wiederholen. Ich will ja nicht wie mein Vater sein. Das will ich nicht. Aber das ist ganz schön schwer. Das ist vielleicht das, was sich verändert hat. Und was, wo ich halt auch bei dem Buch gesagt habe, also bislang war es immer so anekdotisch, sich erinnern an diese Familiengeschichten in meinen Büchern. Und diesmal wollte ich auch diesen Blick nach vorn. Also was macht man wirklich mit der eigenen Familie? Was ist mit der Gegenwart? Wo will man hin? Auch wenn das Ergebnis ist, dass ich auch immer nur an den Nordsee fahren will wie meine Eltern. Egal. Aber wo möchte man hin und wie macht man sich dabei? Das ist sozusagen das, was für mich dieses Buch auch absetzt von den anderen Büchern. Es ist nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, es ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt. Und wenn ich höre, als das Buch letzte Woche ist es ja erschienen, und wenn ich dann höre, dass mein Sohn in den Kindergarten rennt, in seinen Gruppenraum und schreit, ich komme auch in dem Buch von Papa vor, ich heiße da nur Findus, dann ist das natürlich schon ganz cool.
Oh, süß. Was ist, wenn du sagst, du möchtest dich eher mit dem Hier und Jetzt damit auch auseinandersetzen, für dich vielleicht auch ein Unterschied zwischen Herkunftsfamilie und Wahlfamilie? Wie gehst du mit der Wahlfamilie dann auch um, anders?
Also die von meiner eigene jetzt? Naja, das ist, glaube ich, jetzt schon so zu diesem Kern der Sache geworden. Also es verändert einen total, es taktet den Tag total durch und sich an das erinnern, woher man kommt, ist, glaube ich, wichtig. Und die guten Werte, die es von dort gibt, also was gibt es an tollen Werten, die ich von meinen Eltern vermittelt bekommen habe, eine ganze Menge. Ist völlig egal, ob du Geld hast, Hauptsache du hast irgendwie noch einen Witz parat. Hab Respekt vor allen, egal woher sie kommen und. Also ich versuche, die guten Sachen rauszuziehen und die schlechten Sachen wegzulassen, so gut es geht. Und bin sehr glücklich, dass es eine Wahlfamilie gibt, die schöner nicht sein könnte.
Oh, das ist ganz, ganz schön. Ja. ich möchte abschließend noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du auch, jetzt kommt das ja so ein bisschen raus mit den schönen Dingen, die du da hast, wenn du auch vielleicht mit so einer Art Melancholie auf die Arbeiterfamilie blickst, gibt es eine Sache, die du gerne unbedingt vielleicht auch bewahren, konservieren könntest? Also was können wir heute von dieser anderen Welt und was können wir auch heute von dieser klassischen Arbeiterfamilie ein bisschen mehr lernen? Was würde uns gut tun?
Gelassenheit. So komisch das klingt. Gelassenheit im Umgang mit materiellen Dingen. Gelassenheit im Umgang damit, wenn das Konto mal wieder so im Minus ist, dass die Sparkasse schon dreimal geschrieben hat. Humor. Das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen und in dem Moment sagen, wenn es doppelt schwer ist, so nicht. Vielleicht ist es das.
Ganz, ganz lieben Dank. Das war schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Das war sehr schön. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich glaube, genau das können wir heute alle gut gebrauchen. Und mit dieser Gelassenheit hoffe ich, dass Sie auch heute durch diesen Tag noch weitergehen und es so ein kleines bisschen mitnehmen, was Sie heute jetzt hier gelernt haben in diesen 30 Minuten. Viel Spaß noch. Dankeschön.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.